Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit begrüßen wir euch zum Monarchs Cast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mit mir hier MC Markus und auf der anderen Seite DJ Eric.
Mit mir hier und dann sagst du mich, also wie auch immer.
Das du, Donny.
Völlig verwirrend. Guten Morgen, ihr da draußen. Heute früh um 8.
Hast du auf den Tacho geguckt? Es ist 9:30.
10:30. Ja, oder das. 9:30 in Deutschland hört man MNRX-Cast. So, da haben wir's. Ja, wir sind wieder da. Auch diese Woche bereiten wir euch vor auf den kommenden Gegner. Die Berlin Rebels stehen vor der Tür. Und wir haben ein Spiel hinter uns am vergangenen Wochenende. Da waren zu Gast bei Bye Bye Bernie hier ihre Daily Doku-Soap Recap zum Paderborn Dolphins, werdet ihr dann gleich noch hören. Und unser Gast heute, unsere Nummer 33, Kai Ludwig, hat hier Rede und Antwort gesessen.
So sieht's aus. Weil du sagtest, danke Bernie, wir gehen ja bald in unser schönes neues Stadion. Und da können wir verkünden, dass das quasi komplett ausverkauft ist.
Nee, nur quasi. Es ist komplett ausverkauft.
Ja. Ich glaube, Christian Piewertz hat es im Stream gesagt, 10.400 Plätze sollen es wohl genau sein. Und die scheinen wohl weg zu sein.
Das geil ist das? Richtig genial. Also ja, man kann es ja irgendwie noch aufstocken auf bis zu 15.000 mit irgendwelchen Tribünen anbauten. Dann hast du nie gesehen. Das wird es, glaube ich, nie geben. Ich denke nie, dass wir das jetzt in der Schnelle auch noch verkauft kriegen würden. Aber Leute, über 10.000 Leute in diesem Stadion. Ich bin absolut hyped, muss ich sagen.
Und ihr seid scheinbar ja auch hyped und bleibt bitte hyped, denn denkt dran, wenn wir unseren zweiten Platz behalten, so wie es jetzt momentan steht in der Nordstaffel, dann sollten wir eigentlich auch noch ein Playoff-Heimspiel haben und dann möchten wir auch da wieder die Hütte voll kriegen. Von daher bleibt gespannt, bleibt hyped. Auch nächste Saison dann, ne? Jetzt wird ja auch alles ein bisschen entspannter. Wir haben ja jetzt dann wieder Parkplätze und für die Anreise und so ist das alles ein bisschen besser. Deswegen macht die Hütte immer weiter schön voll.
Korrekt. Und jetzt kommen wir direkt mal zum letzten Wochenende, was ja heute auch ein bisschen unser Motto ist. Wir haben uns verabschiedet von der Bernsdorfer Straße, die nun ja über 2 Jahre unser Zuhause geworden ist für eben die Heimspiele. Es war eine schöne Zeit, aber ich bin auch froh, dass es jetzt wieder woanders hingeht zum nächsten Spiel, muss ich ja ehrlich sagen.
Ja, da hast du recht. Aber irgendwie werde ich das kleine Schmuckkästchen auch ein bisschen vermissen.
Ja, du hattest ja im letzten Spiel jetzt nochmal die Ehre, du durftest mal wieder fürs Livestream-Team mit einspringen, diesmal als On-Field-Cameraman. Wie war das so für dich? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, auch wieder spannend. Ich habe einmal vorher schon Kamera gemacht. Und da hieß es, ich soll die On-Field-Kamera machen. 5 Minuten vor Spielbeginn hieß es, nee, ich soll doch auf den Turm. Musste ich nochmal angewiesen werden. Und diesmal kam ich mit der Prämisse dorthin, ich mache die Turmkamera, kennst du ja schon. Und dann hieß es, nee, Eric, machst die On-Field-Kamera. Ich so, okay, gut, okay, dann. Aber diesmal war ein bisschen mehr Zeit zum Einweisen. Ja, ist anders. Ist anders. Also, das macht Spaß. Aber, also wir hatten ja 5 Kameras dieses Mal, 3 auf dem Turm und 2 On-Field-Kameras. Ich habe mir das mit dem
Bähler
geteilt, genau. Und der Bähler war auf der Seite von der Monarchs-Sideline und ich war bei den Paderbornern drüben. Und ja, du musst halt immer ein bisschen aufpassen, dass du nie umgerannt wirst da, ne? Oder nie zu nah ans Feld gehst. Einmal hat mich ein Schiedsrichter mal ein bisschen, verschwinden, damit du bist ein bisschen zu nah. Da war zwar der Spielzug war weit weg von mir, also da ging auch in die andere Richtung, aber da hatte ich nie aufgepasst, da wurde ich ein bisschen weggescheucht.
Aber du hast schöne Bilder gemacht. Ich habe schon mal kurz reingeguckt und du hast dir auch Mühe gegeben. Ich habe das ja von meinem Turm gesehen. Du hast mal die Perspektiven gewechselt, mal von unten, mal so ein bisschen von oben. Das kommt ja auch deine Größe zugute, ne, dass du nie so untergehst in den Kern, die dort stehen mit ihren Helmen auf und alles. Mhm. Hast du sehr gut gemacht.
Der Einstieg war ein bisschen wild. Ich sollte den Einlauf von den Paderbornern filmen. Und da habe ich mich ja in die Mitte zwischen das Spalier der Cheerleader gehockt. Und da sagte mir der Hendrik aufs Ohr, also die Regie quasi, So, und jetzt zoom mal langsam raus, während die auf dich zulaufen. Was mache ich? Zoom rein.
Upsi.
Einfach voll bei Enzo auf den Bauch gezoomt. So, ups, das war falsch rum.
Naja, das passiert. Ne? Einfach mal einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe auch, Hendrik hat gesagt, ich sollte irgendwas, einen festen Punkt mir suchen. Ich glaube, es war das Huddle bei einem Timeout. Habe meine Kamera eingestellt, dachte mir so, geil, kannst mal einen Schluck trinken, bei der Hitze war das ja notwendig. Bück mich nach meiner Flasche und beim Wiederhochkommen schön mit der Schulter habe ich einen Kameraarm verrissen und der Hendrik war halt voll auf meiner Kamera.
Ja, habe ich im Stream auch gesehen. Stand also, oder morgens, was war denn da?
Plötzlich, flupp, war meine Kamera weg. Ich so, oh, upsi. Ja, aber warm war es. Ich habe auch geschwitzt wie sonst was auf meinem Turm. Ich denke mal, auf dem Feld wird es nie viel kälter gewesen sein für dich.
Nee, und da ist ja auch immer das schöne Aroma der Spieler.
Da gibt es so wahnsinnig, die noch Helm tragen bei dem Wetter. Ich hätte mich satt.
Ja. Nee, aber war eine coole Erfahrung. Das hat schon auch Laune gemacht, muss ich sagen.
Ja. Wollen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen über das Spiel reden oder belassen wir es heute dabei?
Was für Spiel?
Ach so, stimmt, da war ja auch ein Footballspiel. Ja, das ging nämlich vor 1460 Zuschauern 34-7 für uns aus. Herzlichen Glückwunsch.
34-7, was bedeutet denn das, Markus?
Ja, herzlichen Glückwunsch, du warst mit plus 30 am nächsten dran. Hast einen Punkt näher getippt als ich, das ändere ich demnächst, habe ich gehört.
Jordi hat leider nie die 2 von mir verlangten Touchdowns gemacht, einen hat er gemacht.
Eigentlich müsstest du dafür einen Minuspunkt kriegen, damit ich wieder näher dran, aber egal, lassen wir das.
Und Jordi wollte eine 0 für unsere Defense,
und nie geklappt.
Aber da kommen wir dann auch jetzt dazu.
Ja, was ich schön anzusehen fand, das hat man ja schon beim Einlauf gesehen, Ethan Gento ist back on track. Der ist wieder fit anscheinend. Ich habe nach dem Spiel noch mal kurz so ein bisschen mit ihm quatschen können. Er fühlt sich auch gut, er fühlt sich fit. Er hat jetzt gesagt, er wird jetzt langsam von Spiel zu Spiel seine Einsatzzeit und seine Snaps wieder steigern. Er hat ja jetzt so vielleicht, er hat gesagt, er hat vielleicht so 8-9 Snaps dieses Spiel gespielt. Nächstes Spiel werden es schon ein paar mehr werden und einfach, das war jetzt mal ein bisschen zum Randtasten, aber er fühlt sich gut dabei, was er macht auf dem Feld.
Und so besser war auch super Timing, dass er jetzt eben wieder spielen konnte, denn seine Eltern waren, glaube ich, im Stadion gewesen.
Ja, ich glaube, ja, da hast du recht.
Ja, deswegen war auch, glaube ich, Ricky Smalling nie in der Startaufstellung. Bei Instagram wird das ja immer gepostet. Da hatte ich mich schon, gewundert. Ich so, hey, ist Ricky verletzt oder so? Aber nee, der hat ja gespielt, habt ihr ja gesehen. Aber das hing halt damit zusammen, dass eben Eden da eingetragen wurde, irgendwie für die Sache, keine Ahnung.
Ja, damit ist ja auch okay, wer am Ende als Starter dort reinläuft, das ist ja meistens eh fast nur für den ersten Spielzug so genau zu setzen.
Ja,
das stimmt. Was apropos auch, also was auch schön war, das ist ja dann später eingetreten, im dritten Quarter durfte Marvin dann als Quarterback wieder drauf und unter anderem auch als Running Back Arne Stephan und noch ganz paar weitere Backups in der Offense und Defense haben dann Game-Time bekommen. Fand ich wirklich schön anzusehen, dass man das auch nie erst wieder irgendwie im letzten Drive im vierten Quarter macht, sondern dass man das wirklich schon bei einem sehr dominanten Spiel der Dresdner auch eben schon mal ein bisschen zeitiger macht.
Ja, genau. Und das ist ja daran, dass die, ja, hörst du mit dem Stift auf jetzt? daran sieht man ja, dass das Spiel eben sehr dominant von uns war, wie du es jetzt gerade schon sagtest. Weil sonst, tust du ja nie die Backup-Spieler so früh im Spiel schon drauf, aber macht natürlich Sinn, wir lagen da deutlich vorne und da will man natürlich auch den anderen mal Spielzeit geben, das ist ja auch wichtig für die weitere Entwicklung der Spieler. Und so wie Ethan wieder da war, haben ein paar andere Spieler gefehlt, also zum Beispiel Erik Hauschild und Angelo Drück haben gefehlt.
Ja, Hauschi hatte ja irgendwas mit dem Finger, der schon an der Sideline hatte, hier zwei Finger zusammengebunden, weiß ich jetzt nie genau, ich kam leider nicht dazu, ihn mal zu fragen, was da los ist. Angelo, der stand an der Sideline und hatte so eine Chef-Kochmütze auf, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, habe ich ihn gefragt in der Halbzeit, was los ist, er hatte im Lions-Spiel sich eine Gehirnerschütterung, also hier eine Concussion zugezogen und hat er halt so erzählt, ja, ich brauchte Hilfe von Logan und von anderen Spielern, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo ich geradeaus hinlaufen muss. Also er muss in Braunschweig so eine Front Dates gekriegt haben, dass er ordentlich neben der Spur war und da habe ich ihn heute gefragt, was es mit der Mütze auf sich hat und dann meinte er, I'm the chef cook today.
Ja, ich meine, dann ist es natürlich richtig und wichtig, ihn da jetzt nie unnötig ein Risiko auszusetzen und ihn spielen zu lassen. Und ich meine, man kann sich ja auch irgendwo leisten mit unserem Tabellenplatz. Und wir haben ja auch genug Leute, die aufrücken können und die Leute ersetzen können. Wie jetzt zum Beispiel dann eben Kai Ludwig, was wir dann später im Interview noch hören werden.
Und es hat sich ja auch früh genug gezeigt, dass es halt wirklich das dominante Spiel von Dresden sein wird, das Rückspiel gegen Paderborn, was wir auch alle erhofft und gesehen haben. in der ersten Halbzeit ist ja jeder Drive von Dresden in den Touchdown geendet. Ne? So ging es ja dann mit 27-0 zur Halbzeit, zum Halbzeit-Tee, weil Paderborn ja schon einige Probleme in Offense und Defense hatten.
Ja, das stimmt. Also Paderborn, die hatten überhaupt keinen Spielzugriff gefunden. Das waren öfter mal Three and Outs oder wenn sie dann, also dann weiter hinten lagen, haben sie dann auch vierte Versuche ausgespielt, die dann oft in einem Turnover und Downs endeten oder dann eben doch mal punten mussten vorher.
Ist halt die Frage, Paderborn hatte ja auch in der Anreise einige Probleme. Die standen ja unter anderem in einer Vollsperrung im Stau. Wie viel Zeit das gefressen hat, habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, wie viel Zeit die dann noch für ihre Vorbereitungen und alles hatten. Außerdem fehlten bei denen insgesamt 8 oder 9 Starter. Das ist natürlich schon schwierig, die dann zu ersetzen in dem Kader, den Paderborn dieses Jahr zur Verfügung hat.
Genau, und wenn man sich mal anguckt, die Third Down Efficiency, die liegt bei 33%. Die haben 4 von 12 Versuchen nur geschafft, das dritte Down zu einem First Down umzuwandeln. Und vierten Versuch haben sie 2-mal ausgespielt und der hat nie einmal geklappt. Bei uns übrigens 2 von 2. Das ist mir allgemein aufgefallen, dass unsere Fourth Down Efficiency ist absolut stark. Ich glaube sogar, dass wir damit das beste Team der Liga sind. Ich hatte da mal durchgeblättert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind wir da Platz 1. Da siehst du auch, dass Coach Kruse das einsetzt mit Bedacht. Also wir machen das nicht ständig, natürlich nicht, aber wenn, dann funktioniert es halt oft.
Das ist hoffentlich, bleibt es auch denn die restliche Saison so. Nach der Halbzeit hat man dann bei Dresden noch immer mal weitergespielt. Also man hatte ja schon fast die Vermutung, dass zur Halbzeit vielleicht schon der ein oder andere Spieler dann ein bisschen geschont wird. Es kam ja dann auch zwischendurch Yassan als Running Back rein. Ich weiß nicht, ob sie da schon gesagt haben, ja, Nico, erstmal ein bisschen Ruhe, oder im Play sah es auch tatsächlich ein bisschen so aus, als hätte sich Nico verletzt, aber ja, wer weiß, zumindest hat er dann Yassan als Running Back gespielt. Und so hatte man dann nach der Halbzeitpause nochmal einen Touchdown nachlegen können zu eben diesen 34 besagten Punkten, die man auf der Habenseite hatte.
Und Yassan hat das vor allen Dingen gut gemacht. Der hat die meisten Rushing Yards an dem Spiel geschafft. Also Nicole hat 6 Versuche gemacht und 27 Yards erlaufen. Da aber war ein Touchdown dabei. Und Yassan, der hatte halt 3-mal den Ball tragen dürfen, ist bei 48 Yards gelandet. Aber da war halt ein langer dabei. Das war ein 38 Yard Run gewesen. Das war stark.
Das stimmt, das ist richtig. Der sah sehr schön aus. Ja, und nach dem Touchdown kam ja dann eben diese Wechsel, was wir vorhin schon sagten. Marvin als Quarterback drauf, Arne Stefan unter anderem als Running Back rein. Ich habe es jetzt nie genau auf dem Schirm, wer dann noch alles reingekommen ist. Aber damit war dann auch ein bisschen so, man hat eben jetzt nie den Potsdam-Move gebracht, sondern ist halt eben ein bisschen runter vom Gas gegangen und hat eben auch anderen Spielern die Chance gegeben, Leistung zu zeigen.
Ja, das sind eben die Punkte. Zum einen das und zum anderen macht es ja auch keinen Sinn. Also du willst ja auch nie, dass sich jemand jetzt unnötig verletzt, das war sehr heiß, ne, irgendwie und Krämpfe und keine Ahnung, weiß der Geier was. Und wenn wir dann eh schon deutlich vorne liegen, dann macht es auch nur Sinn, durchzuwechseln. Ja, aber wer hat denn unsere Touchdowns alle gemacht? Also Brock ist 2-mal gelaufen.
Ja, das
zum Touchdown.
Nico ist einmal reingelaufen und Brock hat auch 2-mal geworfen. Einmal auf Ricky Smalling, was übrigens sehr schön, sehr lang direkt bei mir in der Endzone vor meinem Kugel landete.
53 Yard oder irgendwas, glaube ich.
Ja, und auf Jordy hat er auch nochmal einen schönen Touchdown-Pass aufgelegt. Also, ja, das waren so unsere Touchdowns.
Übrigens auch, stimmt da in den Statistiken was nie, sehe ich gerade.
Aha.
Ich hatte heute mal durchgeguckt und ich sehe hier Jordy mit 138 Receiving Yards und das längste 53 Yard. Ich glaube, dieser 53 Yard Catch gehört zu Ricky. Der gehört gar nicht zu Jordy.
Oh, das weiß ich nicht.
Weil Jordy hat angeblich nur 34 Yard gefangen. Das geht ja mit dem einen langen Ball schon mal gar nicht.
Das stimmt. Weißt
du? Ich glaube, da wurde wahrscheinlich der eine einfach vergessen, keine Ahnung.
Ja, du.
Aber das hier mal richtig gestellt.
Also, ich habe gehört, du hast da Connections zur Statistik. Vielleicht sagst du denen das einfach mal.
Ja, vielleicht war Ricky auch frech zu Anja und die hat es dann anders gezählt. Das kann natürlich sein.
Wer weiß.
Dich lieber nie an.
Aber Paderborn hatte ja dann zum Schluss auch nochmal das Glück, mit einem 35-Yard-Drive zum Touchdown zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele Versuche sie dafür gebraucht haben, aber ist ja auch egal. Am Ende 34-7. Kein zu 0. Das ist, denke ich, nochmal auch so ein bisschen eine kleine ein kleiner Heilsbringer für die Paderborner gewesen, dort nie ganz unterzugehen bei der Hitzeschlacht.
Das war ein Touchdown von Marlon Winter, ein Receiving-Touchdown über 12 Yard, glaube ich. Aber den Drive haben sie sich echt verdient, da nochmal zu punkten. Also den haben sie sich echt erarbeitet. Und da stand jetzt auch nie nur Ersatzmaterial auf dem Platz von uns. Also das haben sie sich schon schön rausgespielt.
Ja. Paderborn hat ja auch bis zum Schluss voll durchgezogen. Die wollten diesen Touchdown, den haben sie sich erkämpft. Und ja, auch wenn Zachary Whitehead echt einen harten Tag wieder hatte, der arme Kerl war wieder fies auf der Flucht. Minus 25 Rushing Yards und 4-6 musste er einstecken. Unter anderem 2 von Bambam und 2-6 von Yannick Stahnke. Und Bambam, ja, der fast noch die Interception nach einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Blockpass oder ein Tippball war oder was da war.
Ja, aber der war irgendwie abgefälscht und ist ja Kerzen gerade hoch. Und er wollte denn sich reingucken in die Arme und da ist aber halt, er wollte nie mit den Händen fangen, so sah das für mich aus, sondern mit den Unterarmen und da war aber ein Loch drin.
Irgendwie ist er durchgerutscht, das hat ihn frustriert, das hat ihn sehr frustriert.
Aber wir können ja hier nochmal in die Overall-Stats von dem Spiel so ein bisschen drauf eingehen, denn unser Laufspiel sieht echt gut aus mit 124 Yard und dass der Paderborner liegt insgesamt für das ganze Spiel bei minus 4 Yard.
Das ist hart.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, vor allen Dingen dadurch, dass Joshua Brees ja wieder der Go-To-Guy eigentlich war, aber den hatte man zumindest im Laufspiel wirklich sehr gut im Griff. Das hat man schon von Anfang an gesehen, dass die das Laufspiel einfach knallhart kontrollieren wollen, die Defense.
Aber ja, hier Time of Possession, ne? Wir hatten, Paderborn hatte fast doppelt so lange den Ball wie wir, 30 Minuten und wir
schon wieder
15 Minuten.
Ja? Schon wieder, wie gegen Braunschweig, die hatten ja auch mehr als doppelt so lange als wie wir den Ball.
Ja, ja, ja. Und 4-6 konnten wir einstreichen.
Richtig, das war wichtig. Was halt, ne, wir haben es ja schon gesagt, leider kein zu null für die Defense. Das heißt jetzt auch gleichgebend dadurch, dass Braunschweig zu null gewonnen hat, ihr Spiel gegen die Berlin Adler. Haben die momentan die beste Defense? Ich glaube, so um 1 oder 2 Punkte sind sie uns voraus. Man muss aber auch sagen, Potsdam und Braunschweig treffen nächste Wochenende aufeinander. Ich vermute, das wird nicht zu null ausgehen.
Aber Morgis, wenn man das mal genau sich anguckt, weil da geht es ja immer nur nach kassierten Punkten, oder? Was du jetzt da dir rausguckst?
Ich glaube, ja.
Dann ist Braunschweig besser, weil die haben ein Spiel weniger.
Ah,
das ist halt nie fair. Es macht keinen Sinn. Man muss dann ihre Punkte pro Spiel irgendwie, musste man dann ausrechnen.
Na, mal gucken, am Ende müssen wir alle gleich 4 Spiele haben. Also.
Ja, sollte so sein, ja.
Nach dem Spiel, ihr kennt es ja, haben wir uns noch mal 2 Spieler geschnappt, diesmal Aaron Wahl und Pedro Rosa, unseren neuen,
Tight End Receiver, ich glaube, hauptsächlich wurde als Tight End, glaube ich, genutzt.
Haben nochmal ein bisschen mit denen übers Spiel gequatscht und ja, was die uns so ins Mikrofon geflüstert haben, das hört ihr jetzt hier. Dann haben wir hier noch unser Nummer 76, Aaron Wahl, das letzte Spiel auf der Bernsdorfer Straße, fangen wir gleich mal damit an. Wie ist es so für dich, nach Hause zu kommen ins Steierstadion?
Ist ein bisschen anders als damals wahrscheinlich, aber an sich freue ich mich sehr. Kann man sich, ja, ist halt unser Zuhause. Ja, und ich bin gespannt auf die ganzen neuen Sachen, die wir dort erleben werden, vor allem auch, ja, vielleicht mal wieder eine Meisterschaft oder sowas. Ja, cool.
Du sagst es, der Ansporn ist ja groß, noch mehr Heimspiele auszutragen im neuen Steierstadion, ja, als nur das eine.
Ja.
Heute mal zurück zum Dolphins-Spiel. Lief ja eigentlich alles so ziemlich hervorragend.
Ja.
Du hast Leon Otto einen langen, schönen Catch geklaut. Wie viel Hass wird es dafür in der Kabine nachher noch geben?
Ich denke keinen, weil es einfach, ich bin nicht der Meinung, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Also von daher, werd ich auf Video bestimmt sehen und dann schauen wir mal.
Zusammen Bier trinken und alles ist wieder gut.
Sowieso. Ich meine, wir haben jetzt dadurch nicht verloren, von daher ist das. Kann passieren.
Genau, alles nicht spielentscheidend.
Richtig.
Jetzt geht es zu den Rebels, die ja momentan stark mit dem Abstieg zu kämpfen haben. Danach kommen Allgäu und Schwäbisch Hall. Mhm. Sind nochmal so 3 Spiele, die viele unterschiedliche Erwartungen hervorbringen. Wie siehst du jetzt so die kommenden Gegner?
Also Rebels sind nie zu unterschätzen, auch wenn die jetzt im Keller stehen. Das ist eigentlich immer ein hartes Duell. Vor allen Dingen im Mommsenstadion ist immer hart, auch wenn die dort kaum Fans haben. Aber ich finde, unterschätzt niemals die Rebels. Das ist einfach. Allgäu wird auch nochmal ein Brett. Ja, die haben von Potsdam 96 zu 0 oder
14, glaube ich, oder 14 so.
Haben die aufs Brett gekriegt, aber selbst da würde ich auch einfach nicht unterschätzen und Schwäbisch Hall sowieso nicht zu Hause.
Also endlich mal den Fluch brechen.
Ich hätte gerne im Playoffs gebrochen, weil jetzt das letzte Spiel, kann uns eigentlich auch nichts mehr passieren, wenn wir die vorherigen Spiele gewinnen. Von daher, ich würde es in den Playoffs machen, einfach den, weil sie schön aufs Brett scheißen.
Oder wir machen es halt zweimal, das funktioniert auch wunderbar. Beides, ja. Danke dir und dann schönes Wochenende noch.
Ich dir auch, ja. Ciao, ciao.
Okay, we have here Pedro Rosa. You are new in the team. You came after the summer break. Yeah. How's the vibe with your new teammates?
Oh, the vibe, awesome. Really awesome. It's a bit difficult, like, to get, like, to know everyone when you came in the middle of the season. It's actually really awesome to be here, so I'm grateful.
And how hard it is to adapt to a new playbook this fast?
Oh, it's hard, but like I have good teammates. They help me through everything. It's really hard, but like without them, I can't just like be playing. So I'm grateful for him. So still have to play harder and work harder because this is a big ass playbook. But yeah, I'm trying.
And are you happy with the outcome of today's game?
Oh yeah, of course. We won. It's a win is a win. It's like 34-7. So yeah, I'm really happy for it.
Okay, perfect. Thank you. And good luck for the rest of the season.
Thank you very much.
Abschließend bleibt uns noch die MVP-Wahl, die wir ja regelmäßig machen wollten. Letzte Woche habe ich meinen MVP zuerst verkündet. Erik, sei mal so frei.
Ich hatte erst so ein bisschen Jody im Blick, weil zum Ende hatten wir ihn als Interviewgast da und dann hat er 138 Yard gefangen, aber wie jetzt hab ich ja nur irgendwie detected, dass das ja scheinbar nicht so ganz stimmt. Und wir hatten 4 Quarterback-Sacks. Die D-Line hat wieder echt gut performt. Bambam hatte 3 Tackle und 2 Sacks und Yannick Stahnke. Dann würde ich mal mit Yannick gehen, weil Bambam hat man, glaube ich, schon mal genommen. Und dann nehme ich Yannick Stahnke. Starkes Spiel, 3 Tackles, 2 Quarterback-Sacks. Ja, er kriegt es von mir.
Das ist auf jeden Fall verdient. Ich möchte auch einen Spieler aus wahrscheinlich eher der zweiten Reihe hervorheben, der mir in dem Spiel und auch schon im Kiel-Spiel besonders aufgefallen ist. Unsere Nummer 24, Lars Müller. Der ist zum einen der Tackle-Leader für das Spiel mit 7 Tackles, aber auch an sich so, ich habe mal ein bisschen geguckt, wenn er was machen musste, wenn der Ball oder das Play an sich sich in seine Richtung entwickelte, dann war er zur Stelle und hat gut performt. Also ja, mein MVP, Lars Müller.
Ja, das klingt gut. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich zu einem weiteren Defensive-Spieler gehen, und zwar unserem heutigen Interviewpartner.
Und heute hier bei uns zu Gast, unsere Nummer 33, noch relativ frisch aus der Jugend hochgeregt, Kai Ludwig. Hallo Kai.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist. Ja, der Markus sagt schon, du bist frisch aus der Jugend hochgerückt, genau genommen letztes Jahr. Erzähl uns einfach mal deinen Werdegang im Football an sich.
Na, also ich habe 2019 angefangen in der U17. Dann habe ich mir eigentlich relativ schnell das Handgelenk gebrochen. Das ist jetzt nicht so geil gewesen, weil meine Eltern oder meine Mutter halt so dagegen war am Anfang, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass viele Eltern skeptisch sind, wenn ihre Kinder Football spielen wollen.
Ja, das hatte halt wirklich eigentlich nicht so gut reingepasst. Aber ich habe mir gesagt, ich mache weiter trotzdem. Und dann habe ich halt nur 17 gespielt, dann kam Corona, das war ein bisschen doof dann im zweiten Jahr. Also mein Seniorjahr in der U17. Da hatten wir nur 2 Spiele. Ja, das war ein bisschen ungünstig. Aber dann bin ich halt in die U19 hochgekommen. Dort auch eigentlich direkt gespielt, jedes Spiel. Eigentlich sogar nicht mal schlecht. Bin dann 2021 und 2022 auch im Team Sachsen gewesen. Und dort habe ich sogar auch
also in der Landesauswahl.
Genau. Da habe ich auch ziemlich gut gespielt. Und scheinbar auch so gut, dass die Coaches dann von der U19-Nationalmannschaft dachten, dass sie mich wollen. Dann bin ich dort zum Training gegangen. Ja, dann habe ich halt dort gespielt eben.
Und deine Position hier im Roster ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ist Defensive Back. Spielt das dann eine Rolle? Bist du Cornerback oder Safety oder je nach Bedarf?
Also ich würde eher sagen, je nach Bedarf. Ich bin eigentlich so Nickel, also das ist so der fünfte Defensive Back. Wir sind ja ein Linebacker in unserem System. Aber ich habe jetzt halt auch schon 3 Spiele Cornerback gespielt. Ich war auch sogar vorne an der Line schon mit, als D-Line quasi. Also theoretisch alles Mögliche, was halt gerade gebraucht wird.
Ja, ich glaube auch, dass du für einen Cornerback ja recht groß und kräftig auch bist, oder? Mit 1,86 oder ist das normale Größe?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, unsere Cornerbacks sind ziemlich klein. Also schon ziemlich groß für ein Verhältnis zu den anderen halt.
Genau, und deswegen wirst du wahrscheinlich dann so ein bisschen mehr auch mit an die Line ab und zu mal gezogen sozusagen.
Genau.
Und hast du immer die Position gespielt oder hast du früher, wurdest du ein bisschen rumgeschoben, um zu finden, was dein Spot ist? Auch in der Jugend jetzt.
Na gut, also ich habe angefangen auch als Cornerback, aber auch nur das erste Jahr, weil ich war halt komplett frisch drin in dem ganzen. Ja gut, das war halt das nicht so berauschend, sage ich mal. Ich wollte eher eigentlich Safety spielen, weil mein Vorbild, also Jamal Adams, der spielt auch so Safety oder sowas in der Richtung. Und dann habe ich halt das nächste Jahr Safety gespielt, auch in der ganzen U19-Zeit. Und dann auf, was war das, bei Team Sachsen, bei der Jugendnation, habe ich Linebacker gespielt. Also eigentlich hat sich das durchgezogen, dass ich immer mal hier und mal dort war. Also es, aber ist okay, also ich meine, ich komme damit klar.
Wie ist es jetzt so, hat sich ja doch ziemlich erfolgreich deine Karriere entwickelt, wenn man das so hört und liest. Wie sieht das deine Mutti mittlerweile? Hat die immer noch Angst, wenn du zum Spiel gehst, oder?
Nee, also das hat sich eigentlich ziemlich schnell gelegt, diese Angst. Ich meine, ich wollte ja schon viel eher anfangen mit Football, aber die waren halt immer dagegen und dann mit dem, dass ich halt angefangen hatte, haben auch meine Eltern dann quasi das Football so lieben gelernt mäßig. Und jetzt sind ja, sag ich mal, Hooligans quasi für uns und so. Die sind halt wirklich eigentlich bei jedem Spiel mit dabei. Die waren selbst bei dem Spiel, was wir gegen Frankreich in Bordeaux hatten, selbst dort waren die mit.
Oh, krass, cool.
Also die sind schon ziemlich große Fans.
Das sind Kai Ludwig Ultras.
Ja.
Das sind doch die eigenen Eltern immer, das muss man ja mal ehrlich sagen. Ja, jetzt hast du ja in deiner U19-Karriere ja auch einige andere Spieler, die man so von den Monarchs her jetzt auch im Erwachsenenbereich kennt, kennengelernt. Und manche davon sind ja auch nach Amerika gegangen. War das für dich eine Option, auch nach Amerika zu gehen, oder hattest du gar nie das Angebot?
Naja, also ich wollte das eigentlich auch schon. So ziemlich am Anfang. Aber das Problem ist halt, dass ich kein Abitur habe. Und dann mit der Ausbildung alles, das war halt nicht ganz so optimal. Und ich von meiner Seite aus hatte das Gefühl in der U19, dass ich nie gut genug dafür war. Deswegen bin ich halt jetzt in Deutschland.
Achso, da wär's sozusagen dann ans College auch schon gegangen bestimmt und nie an die Highschool sozusagen, oder was?
Ja, genau.
Ja, warst dann schon zu alt, okay. Okay, verstehe.
Ja, aber ich denke mal, den Schritt wirst du ja am Ende jetzt nie bereut haben, nie hier zu bleiben sozusagen.
Na, ist schon gut hier, also das kann man machen, ja.
Kann man machen.
Gerade so, lass mal Coach Schmidt so wissen, Kai Ludwig findet, kann man machen.
Nee, ist ja aber auch eine kurze, aber eben sehr steile Karriere dafür. Und jetzt bist du seit August letzten Jahres im GFL-Team gelandet. Und da hast du dann auch schon gespielt letztes Jahr, oder? In der letzten Saison? Weil das war ja mitten in der Saison.
Ja, also am Anfang habe ich das noch nie wirklich viel gespielt, weil da musste ich erstmal reinkommen, das alles kennenlernen, doch die Geschwindigkeit und so, noch das Playbook noch lernen und besser werden wird halt. Aber dann so zum Ende der Saison habe ich dann schon ein bisschen mehr gespielt. Immer so halt in Rotation.
Ja. Jetzt hast du ja deine erste richtige GFL-Saison, bist ja auch direkt öfter schon als Starter drauf gewesen. Ist es auch so ein bisschen deine Erwartung gewesen, dass du jetzt gesagt hast, nee, das will ich auch schon erreichen und schaffen, das Ziel?
Na gut, also mir war klar, dass ich das dieses Jahr nie durchgehend Starter sein werde. Aber ich habe mir eigentlich schon wirklich als Ziel gesetzt, auch dieses Jahr so ein-, zweimal zu starten. Das habe ich jetzt relativ gut geschafft. Auf langfristige Zeit ist schon das Ziel, dass ich dann Starter werden möchte.
Ja, und umso krasser ist das ja, weil wir haben ja nur als die Biese auch einige europäische Imports und einen amerikanischen Import, und dass du da trotzdem da mit in der Rotation bist oder eben ab und zu mal als Starter eingetragen bist, umso beeindruckender finde ich das. Und das eben in deiner ersten richtigen GFL-Saison. Also Respekt auf jeden Fall.
Das liegt jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich mehr daran, dass halt immer mal ein paar Ausfälle sind, jemand verletzt oder gesperrt oder sowas zum Beispiel. Und dann rück ich halt nach.
Ja gut, ja, aber trotzdem, das hast du dir ja trotzdem mal erarbeitet. Kannst du dir vielleicht, wenn du so drüber sinnierst, hattest du einen, so einen Welcome to the GFL-Moment irgendwie oder so, keine Ahnung, mal so richtig eine gewischt gekriegt hast und sagst, okay, ich bin jetzt hier in der ersten Liga.
Oder plötzlich. Du selber richtig gewischt hast.
Oder so, ja.
Na gut, also letztes Jahr, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber schon das ein oder andere Mal beim Kickoff bin ich runtergerannt und dann, da war halt dann, weißt du, so ein 30-jähriger Linebacker, der hat mich dann schon schön weggeblockt, ja.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aka Concussion-Protokoll.
Ja, aber so schlimm ist es, glaube ich, auch noch nie ganz.
Und jetzt, wenn man ja diese Saison ja nochmal nimmt, wenn du ja nur komplett spielst, das ganze Jahr in der GFL, warst du dieses Jahr dein, was war es, Block-Punt-Return-Touchdown gegen Kiel? Wie war das so für dich? War das so ein GFL-Welcome-to-GFL-Moment auch, oder war das ein ganz anderes Gefühl?
Also der geblockte Punt, das war schon wirklich ein sehr schöner Moment. Ich muss so sagen, Tag vorher habe ich mir das so ein bisschen visualisiert. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe dann am Spieltag eigentlich gar nicht mehr dran gedacht, bis es passiert ist, und dachte ich mir, ja, das habe ich mir gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, noch vorgestellt. Und dann ist es halt zugekommen, ja. Das war schon sehr schön.
Sehr geil. Stehst du denn im Special Team da auch immer mit dabei, mit auf dem Platz, oder ja, wird da auch so ein bisschen rotiert?
Ja, also ich bin eigentlich so gut wie in jedem Special Team. Halt bei Field Goal und sowas bin ich nie dabei, weil das sind ja mehr die dickeren Leute, also die Rollern und sowas halt, und der Kicker.
Größe reicht da leider nicht. Aber wenn du dir das so gut vorstellen kannst, was dann auf dem Feld passiert, dann hätte ich da mal eine Bitte, stell dir doch mal ganz doll vor, wie du dir im Oktober die Beule in die Luft drückst. Das fände ich eine gute Visualisierung.
Ja, also das funktioniert, denke ich mal, auch nicht immer, aber das hat total funktioniert. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass es klappt.
Ja, gib dir Mühe. Sollen wir mit Pendel arbeiten oder irgendwas? So ist auspendeln.
Irgendwas wird schon passieren in die Richtung.
Gab es da dieses Jahr eine Wookie-Versteigerung? Wurdest du da irgendwie verschachert oder sowas?
Ja, das gab es tatsächlich. Und Coach Schmidt hat mich da erworben, sage ich mal.
Ach, der Coach direkt.
Das ist natürlich stark. Oh. Kannst du aus dem Leben eines ersteigerten Rookies plaudern, oder sind das hier Dinge, die wir unter Verschluss bewahren müssen, was dir Coach Schmidt dann für Aufgaben gibt?
Ja gut, nee, das ist eigentlich ganz normale Sache, halt zu einer Auswärtsfahrt nur was zu essen bringen und dann halt zum Beispiel nach einem Heimspiel ein Bier oder sowas. Also sind halt nur Kleinigkeiten. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich bei Coach Schmidt bin, weil ich glaube mal andere Spieler, die haben es dann ein bisschen schwieriger, weil die, was weiß ich, dann irgendwas sauber machen müssen oder irgendwie, ja halt, ist halt schon gut, dass es ein Coach ist und kein Spieler.
Das meine ich. Er benimmt sich vielleicht noch ein bisschen.
Also du meinst, die Spielerveteranen, die sind da ein bisschen drastischer.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und wie ist es allgemein so im Team? Wie wurdest du aufgenommen und dein Eindruck vom Team? Was hast du so für Eindrücke sammeln können jetzt schon in der Zeit, die du dabei bist?
Also ich wurde wirklich echt gut aufgenommen, weil einige kannten mich ja vorher schon, da ich ja schon, als ich in der U19 noch war, immer mittrainiert habe. Und dann, als ich jetzt dann seit letztem Jahr August im Team bin, da haben sich ja viele gefreut für mich und so. Das ist auch schön. Und ja, es gibt natürlich manche, die sagen, ja, der ist jetzt hier jung und so, dann spielt er noch vor mir. Aber das gibt es, glaube ich, immer. Was ich so vom Team mitbekomme, besonders dieses Jahr, ist halt echt schon ziemlich guter Teamzusammenhalt. Und so wie ich das Gefühl habe, wird es auch von Woche zu Woche immer besser.
Ja. Okay, das ist ja auch interessant zu hören, da besonders dieses Jahr wir ja auch, wie soll ich sagen, recht viele Imports haben. Und du sagst, das ist eine besondere, schöne Teamchemie. Ja gut, du bist ja jetzt auch noch nie so lange in der GFL-Mannschaft drin, aber wie ist denn das? Gibt es da irgendwie Lager, die sich auftun? Ohne jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu tief zu gehen, aber weiß ich nicht, die Spanier hängen rum und die Amis hängen rum und die Deutschen hängen rum, oder vermischt sich das schon schön?
Na gut, also man merkt schon hier und da, dass mehr so halt die Imports zusammen sind und dann halt die Deutschen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon vermischt immer. Also gibt es keine wirklichen Grüppchenbildung oder sowas.
Ja, ja gut, klar, die Imports, die wohnen ja auch zusammen, ne?
Ja, eben.
Da ist das auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber man sieht es ja auch ab und zu mal auf Bildern irgendwie, weiß ich nicht mal, irgendwelche Grillgeschichten oder so. Da ist das ja schon auch alles schön durchmischt.
Und wie ist es bei dir? Wir hatten ja letzte Woche Jordi bei uns zu Gast. Der hat ja viel von auch seine Woche mal erzählt, wenn die ins Gym gehen, wenn die Training kamen, auch neben quasi dem normalen Practice noch. Wie ist es so bei dir? Wie viel Zeit investierst du so in den Football, ausgenommen von den zweimal Training und dem Spiel am Wochenende?
Na gut, also ich habe so einen Trainingsplan, dass ich quasi jeden Tag die Woche was mache. Also gehe ich halt, ich habe diese drei Tage, zwei Tage Training, einen Tag Spiel, und dann gehe ich halt noch viermal ins Fitness. Und ich versuche auch ab und zu mal, also wenigstens einmal die Woche noch rennen zu gehen extra, halt für die Ausdauer. Also schon, eigentlich würde ich sagen, ziemlich viel, was ich daran investiere noch.
Ja, das ist natürlich auch das, was viele Imports oder die Coaches halt loben, dass ihr die Local Players neben der Arbeit das alles noch irgendwie stemmen müssen. Das klingt schon nach einem vollen Tagesplan auf jeden Fall, wenn man da noch Fitnessstudio, Rennen, Training, das alles, und irgendwann will man ja auch mal Zeit für Freunde und Familie haben. Das ist natürlich eine Hausnummer auf jeden Fall.
Ja, es ist schon anstrengend, aber man kriegt es auf jeden Fall hin. Wenn man halt die Zeit gut managt und alles, ist das schon machbar.
Und ist das jetzt mehr geworden, seit du in der GFL bist, dass du Zeit in dich und deinen Körper und in dein Spiel, keine Ahnung, Verständnis steckst? Oder ist es ähnlich wie vorher in der U19? Weil ich meine, du hast da ja auch hart gearbeitet, um diesen Schritt überhaupt zu schaffen. Aber hat sich die Arbeit, ist die jetzt mehr geworden oder ja?
Ich würde sagen, von der Intensität ist es auf jeden Fall mehr geworden. Weil letztes Jahr in der U19 habe ich halt nicht jeden Tag was gemacht, weil da habe ich auch wirklich jedes Spiel komplett durchgespielt. Und da brauchte ich halt auch mal ein bisschen Erholung. Dann habe ich auch, seitdem ich bei den Herren bin, mein Trainingsplan ein bisschen umgestellt, dass er etwas besser ist halt. Und es ist halt schon mehr geworden.
Und hast du im GFL-Team irgendwie ein Vorbild, zu dem du aufschaust, was du vielleicht auch als Jugendspieler schon irgendwie hattest? Oder jetzt halt, gibt es da jemanden, der dir da einfällt?
Naja, und so der Florian Zuniden, der ist jetzt leider verletzt, und noch letztes Jahr war der schon verletzt. Aber der hat mir ziemlich viel beigebracht, schon in den einen Jahr jetzt, oder viel helfen können, sag ich mal. Und auch früher schon, als er gespielt hat im Heinz-Störr-Stadion, habe ich ihn immer schon beobachten können. Das war für mich immer eine Inspiration. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass der so hilfsbereit ist.
Ja, das stimmt, der ist den kann man, glaube ich, sich gut als Vorbild nehmen. Da war ja auch, wo er fit war und gespielt hatte, war er ja auch Team-Captain gewesen mit. Und dann seitdem ist er ja quasi auch bei jedem Spiel trotzdem dabei und hilft da den Coaches aus, so wie es ja zum Beispiel jetzt Luca Ender ja auch macht. Hoffen wir mal, dass die Jungs bald mal wiederkommen. Also dann nächste Saison sicherlich.
Ja, also beim Flo sieht es tatsächlich sehr, sehr gut aus. Ja. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Nee, das ist auch richtig so.
Das ist korrekt. Man hat jetzt, wenn man so mal die Stats von dir ein bisschen anguckt, hat man jetzt so schon gesehen, du warst schon, auch dieses Jahr hast einiges Impact gesorgt. Nie bloß eben der Touchdown gegen Kiel, sondern ja auch gegen Hildesheim mit einem Quarterback-Sack und einem Tackle for Loss, was wahrscheinlich dasselbe ist, aber ist ja erstmal egal. Sieht in den Stats schön aus. Hast du ja schon, wie gesagt, schon ein paar Ziele vielleicht auch für dich erreichen können. Gibt es noch so persönliche Ziele, die du dir diese Saison gesteckt hast, was du abhängig davon vom German Bowl vielleicht noch erreichen möchtest?
Naja, also ich habe dieses Jahr noch keine Interception. Und ich will auch mal einen Interception Return Touchdown. weil das hatte ich in der U19 zweimal und es wurde jedes Mal zurückgekaut. Deswegen will ich das endlich auch machen.
Das ist ja unlucky. Ja, siehst du, und fast hätte Bambam noch vor dir eine Interception gefangen.
Aber der hat halt Hände wie Bratpfannen. Das ist halt leider so. Ja. Aber da hast du ja jetzt im kommenden Spiel ziemlich gute Karten, weil ich habe, soweit sind wir ja dann noch nie, aber das werden wir dann später noch hören, der Quarterback von Rebels, der hat tatsächlich mehr Interceptions als Touchdowns geworfen, nämlich 10 Interceptions an der Zahl. Also
der hat auch Hände wie Bratpfannen.
Ja, da stehen die Chancen gut.
Ja, das werden wir sehen.
Du musst es dir vorstellen, Kai. Stell es dir vor.
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
Und wie schätzen du so die nächsten 3 Spiele ein? Also ich meine, unser klares Ziel sollte ja sein, ja, hat man sich jetzt so drauf eingeschossen, weil Potsdam wohl wahrscheinlich nie nochmal stolpern wird, dass wir halt als Zweiter abschließen im Norden, dass wir auch Heimrecht in den Playoffs haben. Aber wie schätzen du da die nächsten Spiele ein? Wir haben jetzt vor der Brust die Rebels, dann kommt ja Allgäu zu uns und dann geht's nochmal nach Hall. Was denkst du denn da?
Also Rebels kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, weil ich habe die diese Saison nie wirklich verfolgt. Ich denke mal, das wird spannend, aber natürlich sollte man das schon gewinnen. Dann Allgäu würde ich denken, ist machbar auf jeden Fall, ja. Und Schwäbisch Hall, die haben halt jetzt irgendwie 3 Wochen oder so Pause, können sich halt regenerieren, komplett vorbereiten auf uns. Das wird schwierig. Aber ich denke mal, auch mit dem Team, was wir dieses Jahr haben, werden wir auch das schaffen.
Ja, Schwäbisch Hall immer die... Ja, ich weiß nicht, ich vermag die auch diese Saison nie so einzuschätzen. Ich verfolge den Süden jetzt auch nicht ganz so, aber die stehen natürlich gut da im Süden und sind auch schon fester Südmeister. Und 9-2 stehen die da, aber ja, der Süden ist halt auch echt und nicht so ganz zu vergleichen mit dem Norden. Da hast du halt Hall, dann kommt erstmal eine Weile nichts. Und dann ist es halt ziemlich eng aneinander alles. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie man die 9-2, den 9-2-Record von denen einschätzen kann. Deswegen wird das auf jeden Fall eine spannende Kiste. Und wir gehen da, weiß nicht, ob wir da komplett als Favorit reingehen. Also da müssen wir nochmal alles rausholen.
Also bei Hall ist halt das Ding, wie du es ja sagst, ne, 3 Wochen Spielpause jetzt. Die können natürlich dir auch in den Rücken fallen, dass du zu sehr, aber wir sind ja Südmeister, es ist eh wurscht, was hier passiert, zu sehr in die Lethargie verfällst.
Ja, gut, das kann auch klar, das ist auch ein Punkt.
Auf der anderen Seite, wenn wir Glück haben, ne, haben wir dann unseren zweiten Platz gefestigt, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen locker und mal gucken, was da passiert in dem Spiel überhaupt. Aber
ja, du hast recht, am Ende gehen gar nicht beide Teams hier mit voller Kapelle rein und schon lieber. Das kann natürlich auch sein. Ne?
Aber man hat es ja schon gemerkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Die Unicorns haben sich gegen München quasi die Südmeisterschaft festgemacht und haben die Woche drauf gegen Allgäu 26-7 verloren und haben da schon anscheinend einige Spieler geschont. Weiß man jetzt auch nie. Ist es die richtige Lösung, gerade wenn man mal in die NFL guckt, da sieht man sehr häufig, manche Teams, die schonen dann kurz vor den Playoffs irgendwelche Starspieler und kriegen dann im ersten Playoffspiel trotzdem die Hucke voll. Wer weiß, viel, viel Glaskugel gerade.
Ja, ist ja noch einige Zeit dazwischen. Und wir haben jetzt auch als erstes erstmal die Berlin Rebels. Da ist jetzt erstmal der Fokus. Und alles, was danach ist, das interessiert uns erstmal nie bis zu dem Spiel.
Ja, das ist die richtige Einstellung. Und gerade die Rebels, die stehen jetzt nur zwar 2-7 nur, aber die kämpfen halt gerade hart und einen Klassenerhalt. Also die werden definitiv mit allem, was sie haben, sich da reinstürzen. Die sind da auf jeden Fall nie zu unterschätzen.
Und mit Rebels bist du ja auch schon bei dem richtigen Thema. Mit meinen Fragen oder unseren Fragen, muss ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch. Du hast hier wieder schön Werbung gemacht für die... Ja, Werbung gemacht für die Jugend.
Okay, jetzt kann ich das sagen, hör auf mit deinem Stift rumzuklappern.
Entschuldigung, war so ein Tick gerade. Ja, wir sind ja heute ziemlich gut schon durch mit unseren Fragen und du hast auch wieder gut Werbung gemacht und den anderen Jugendspielern, die das Ziel haben, in die GFL zu kommen, das ein bisschen schmackhaft gemacht. Bevor wir zu unserem Tippspiel kommen, fällt mir gerade noch eine Frage ein, weil wir ja fertig sind wieder. Was ist denn so dein Tipp an die kommenden Jugendspieler, wenn die das Ziel haben, in die GFL-Mannschaft zu kommen? Wie sie es halt am besten anstellen?
Na, also auf jeden Fall zu jedem Training kommen, dort auch Gas geben, nicht einfach nur so denken, ja, ich gehe mal hin und so, ist schön, dann auch abseits vom Feld, also im Fitnessstudio oder sonst wo, auch ein bisschen regenerieren und sowas, das alles halt wirklich ernst nehmen. Ja, und dann hat er auf jeden Fall nicht aufhören, sondern einfach weitermachen.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die erfahreneren und älteren Spieler, also zum einen, wenn man jetzt, keine Ahnung, gerade frisch in die U20 heißt er jetzt, kommt, dass man sich dann eben an die ein bisschen hält, die da bald raus sind, also die schon da eine Weile drin sind, beziehungsweise eben an ältere, erfahrenere Spieler irgendwie hält. Ne? Also da hilft man sich ja auch untereinander, dass man Fragen stellen kann, nehme ich mal an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist es ja auch da.
Genau, wir sind ein großer Verein, alle, keine Ahnung, sind füreinander da, alle haben sich lieb und irgendwelche GFL-Spieler machen auch Coaches in den Jugendteams und so weiter. Deswegen, man kann sich da immer an Leute wenden und jo, da irgendwie die Expertise von den anderen mitnehmen.
Und damit kommen wir jetzt zum Tippspiel. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Kai, wir machen mit unseren Gästen immer so ein kleines Tippspiel, Plus-Minus-Ergebnis aus der Sicht der Monarchs fürs nächste Spiel. Also du musst dir nie das genaue Ergebnis voraussagen. Geht einfach nur in diese Richtung. Und da der Erik das letzte Tippspiel gewonnen hat, mit einem Punkt näher dran, als ich es dann war,
gegen Paderborn.
Episch. Ja, episch. Das wird er mir wieder ewig vorhalten, vor allen Dingen. Erik, fang nochmal an.
Ich glaube, ich mache das kurz. Rebels 2-7, Monarchs 9-1. Die Defense ist immer noch knackig und Jody hat gesagt, zu 0 wäre mal geil. Und das sehe ich. Und es wird wild. Plus 35. Ich probiere mal Jodys Tipp von letzter Woche.
Plus 35.
Mit einem, vielleicht, warte, mit einem Pick 6 von Kai.
Ja, das wäre schön, ja.
Kai, möchtest du in die goldene Mitte oder möchtest du deinen Tipp für den Schluss aufheben?
Ich würde ihn zum Schluss aufheben.
Alles klar. Ja, ich sehe auch auf jeden Fall einen hoffentlich sehr deutlichen Sieg. Mommsenstadion ist zwar immer hart schon alleine, weil die Kulisse meistens sehr leise ist, aber trotzdem, auch wenn die Rebels um den Sieg kämpfen, wir werden dort als klarer Gewinner rausgehen. Ein 0 für die Defense wäre natürlich sehr schön. Ob es passiert, wissen wir nicht. Mal gucken. Aber ich glaube, es wird nie ganz so hoch. Ich
hau raus!
Plus 34.
Du geierst wieder. Okay. Tja, Kai, also sieh mal zu.
Setz dich mal dazwischen.
Also ich bin am Überlegen. Ich würde einfach sagen, plus 33. Erstens wegen meiner Nummer und zweitens, weil es eins weniger ist.
Oh ja, stimmt.
Richtig gut. Das, ja. Das, also okay, so jetzt, nah waren wir auch noch nie.
Jetzt geiert Kai.
Ja, wilde Kischt. Aber Kai, das soll jetzt nie heißen, ne, wenn es dann tatsächlich plus 33 steht und du mit dem Ball frei vor der Endzone stehst, dass du dann einfach abkniest auf der einen Yard, ne?
Nee. So mache ich nicht.
Musst ja mein Pick 6 machen.
Ja.
Okay, geil.
Einfach kurz die Tippspiel bedachtet, ich mache ja Ende. Ja, wunderbar. Kai, wir bedanken uns herzlich für dieses Interview und wünschen dir noch einen entspannten Abend und natürlich ein erfolgreiches Spiel am Wochenende gegen die Berlin Rebels.
Genau, danke dir, Kai.
Na klar.
Mach's gut. Ciao.
Au, ja.
Tschüssi.
Schön. Interessantes Interview. Mal ein Rookie hier gehabt.
Wenn es schön ist, muss man immer sagen, dass es schön ist.
Schön.
Ja.
Und die Berlin Rebels sind unser nächster Gegner. Auswärts im Mommsenstadion am Samstag, den 24.08. 15 Uhr ist Kickoff.
Richtig. Du wirst mit dabei sein, hast du mir vor uns schon verraten?
Ja, ich fahr mit.
In Berlin, was erwartet uns in Berlin?
Stille.
Das vermutlich, ja. Mal sehen, ich glaube, letztes Jahr waren es ja irgendwie bloß so 350 Fans und davon gefühlt 200 Dresdner.
Ja, und dann ist das ja das Stadion, wo man keine Krachmach-Gegenstände benutzen darf. Nie, weil die Rebels da keine Lust drauf haben, die ärgert das natürlich auch, sondern weil das halt da an der Nachbarschaft irgendwie liegt.
Ja, die ganzen Anwohner dort. Aber egal, schwieriges Thema. Vielleicht, ich habe schon gehört, da gibt es wieder diese tollen Schilder mit Krach, Lärm, Krach, Plautz und was es nie alles da gab auf diesen Schildern. Und ihr solltet einfach eure Stimmbänder gut ölen. Und je nachdem, was das Wetter sagt, nehmen Regen oder Sonnenschirm mit, weil Das gibt's dort nicht. Regen oder Sonnenschutz.
Ja, ja, ist richtig.
Weil Junge, nicht, dass du dich verbrennst, sagte Mutti.
Sagt die das? Okay. Oh Gott, Mann. Ja, haben die Rebels dieses Jahr so gespielt. Die stehen 2-7 in der Nottabelle, sind auf dem vorletzten Platz.
Nee, sie sind tatsächlich ja. Letzter. Das ist ein Fehler im System bei der GFL leider.
Also haben die, ja gut, direkt ja, Vergleich oder was?
Ne, die haben direkt einen Vergleich gegen Kiel verloren und deswegen sind sie Letzter.
Also die kämpfen hart um den Abstieg, also um den Klassenerhalt kämpfen sie, hoffe ich mal, denke ich mal. Ja, und die Rebels haben ihre 2 Siege in der Saison geholt gegen Saarland zum einen. Das ist der Saison-Opener für die Rebels gewesen. Da haben sie 39-38 gewonnen, also ultra knappe Kiste. Und ja, gegen Saarland musste ja auch erstmal gewinnen. Das ist jetzt, die so schlecht sind die nämlich nie. Und gegen Kirchdorf konnten sie noch gewinnen am 33-17. Ansonsten war da leider nicht viel zu holen. Die haben sogar zu 0 Emma verloren gegen Potsdam. Gut, das sind sie nicht die Ähnchen. Gab es 63-0 auf die Mütze. Aber jetzt zum Beispiel hier gegen Paderborn haben sie zwar verloren, aber auch nur mit 3 Punkten. Also, ja, auch schwer einzuschätzen. Das ist mal so, also.
Ja, vor allen Dingen gegen Paderborn haben sie sich hart zurückgekämpft. Da muss man ja auch sagen, Paderborn hat im dritten Quarter irgendwie 17-0 geführt. Und Berlin hat dann aufgedreht, stand zwischendurch 17-17 und mit auslaufender Ohr hat Paderborn mit einem Field Goal das Spiel für sich entscheiden können. Ist jetzt die Frage, hat Berlin so aufgedreht, hat Paderborn so nachgelassen? Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit vermutlich. Ja.
Ja, aber egal. Interessant ist ja, wie sie gegen uns so dastehen. Also die Rebels konnten 3-mal gegen Dresden gewinnen, wir 18-mal. Es gab einen Unentschieden. Wiederum war ein Sieg der Rebels gegen uns letztes Jahr im Dynamo-Stadion gewesen.
Das war sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da war das nie mit Donovan Isom noch?
Kann ich jetzt gar nicht mehr. Müsste ich auch wieder in die Stats reingucken, wer da der Quarterback bei Berlin war. Aber ich glaube nicht. Nein, das war Connor Kegi, war da schon der Quarterback letztes Jahr bei Berlin.
Okay.
Ja, und dafür haben wir dann halt das Rückspiel gewonnen in Berlin. Aber naja, wie du es schon sagtest, die Rebels kämpfen ja gegen den Abstieg, sind jetzt seit 2012 durchgängig in der GFL 1 und wollen das gerne auch bleiben, aber haben denkbar schlechte Ausgangslage dafür. Ne? Paderborn haben gegen Kiel und gegen Paderborn, die mit um den Abstieg kämpfen oder gegen den Abstieg kämpfen vielmehr, beide Spiele verloren. Und jetzt ist auch noch das Ding, dadurch, dass wenn wir jetzt in Paderborn gewinnen, in Berlin gewinnen gegen die Rebels, haben wir Paderborn einen Pups gerettet, dass die in der ersten Liga bleiben, weil dann können die nicht mehr absteigen. Und gleichzeitig machen wir damit unseren zweiten Platz sicher. Wenn wir also am Wochenende gewinnen, haben wir definitives Playoff-Heimrecht in der, sind wir definitiv zweiter Playoffs. Platz.
Genau.
Ja, so.
Ja, und bei den Rebels, die haben sich in der Sommerpause vom Defensive Coordinator Malik Jackson und von ihrem Running Back Dwight Colcor getrennt.
Ja, der war jetzt nicht so super produktiv, muss man leider sagen. Also
ja.
In 4 Spielen, ich glaube 6 Rushes und 15 Yards. Ja, schwierig.
Ja gut, aber da habe ich jetzt auch keinen Einblick, woran das lag. Vielleicht war der auch verletzt, keine Ahnung.
Ja, generell ist das Laufspiel bei den Rebels irgendwie nicht so richtig vorhanden, außer der Quarterbacks Tyquell Fields, wie er heißt, der 580 Yards fast auf der Habenseite hat, ist dahinter kein Running Back, der über 100 Yards hat. Also die haben auch alle irgendwie relativ wenig Spiele, mancher ist halt später gekommen oder verletzt oder was auch immer, aber da ist einfach Laufspiel, schwierige Kiste bei Berlin.
Ja, dafür hat Berlin 2 Import-Quarterbacks, der namentlich Bronson McClelland und ja, Tyquell Fields.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, wie die das aufteilen. Das sieht so aus, dass Fields denn ihr Hauptquarterback scheinbar ist. Na, obwohl. Er hat zumindest die meisten Würfe.
Es ist ganz eigenartig, muss ich sagen. Ich habe mir die Stats angeguckt. Zum Beispiel McClelland, der hat gegen Potsdam extrem viel gespielt, hat dort seine meisten Completion und Attempts für sich einschreiben können. Auf der anderen Seite hat aber auch Fields trotzdem gespielt. Dann gibt es mal wieder Spiele, wo Fields mehr am Drücker war, also die mixen da bunt durch. Und zum Beispiel jetzt das letzte Spiel gegen Paderborn, da haben sie wohl erst mit McClelland gestartet und Fields kam dann später, als diese Aufholjagd losging, lief es mit Fields deutlich besser. Warum die das so machen? Boah, schwere Kiste.
Ja, aber der Fields zum Beispiel hat auch schon 10 Interceptions geworfen in der Saison, ne?
Das ist richtig. Mehr Touchdowns, mehr Interceptions als Touchdowns geworfen. Das ist eine ziemlich schlechte Quote. Aber dafür ist er halt gut für den Fuß unterwegs, weil er macht 10 Interceptions, macht aber auch 10 Rushing Touchdowns.
Naja, aber man zählt das ja zusammen. Also er hat ja 18 Touchdowns und 10 Interceptions, so musst du das ja rechnen. So funktioniert
trotzdem die Statistik. Trotzdem nicht die beste Quote.
Trotzdem, ja, nee, also ja, nee, das ist echt nicht gut. Ja, aber die O-Line scheint halt auch Probleme zu haben, denn 28 Mal wurde der Webbis Quarterback schon gesackt und die eigene Defense konnte 14 Sacks verbuchen. Also da ist irgendwie, da wackelt's, da kann unsere gute, sehr gute D-Line wahrscheinlich richtig gut angreifen.
Das ist wieder wie ähnlich gegen Paderborn jetzt, ja. Auf jeden Fall eine Einladung für die Defense und die Defense-Line, dort durchzuflügen und den Quarterback in den Boden zu stecken. Wer das aber natürlich gerne verhindern möchte, beziehungsweise auch auf der Gegenseite dort für Druck sorgen möchte, ist zum einen der Safety, Robbie Kendall. Den Namen hat man ja vielleicht in Verbindung mit Berliner Football schon mal gehört. Der war ja unter anderem auch in der ELF tätig. Ich glaube sogar bei den Adlern mal unterwegs. Ich bin mir nicht zu 100% sicher gerade. Der hat immerhin schon 53 Tackle und einen halben Quarterback-Sack, 3 Tackle for Loss und 2 Interception fabrizieren können. Also zumindest in der Defense haben sie da den einen oder anderen, der mit zufassen kann.
Ja, der scheint dann irgendwie mal so einen Safety-Blitz mitspielen zu können. Dass der von der hintersten Reihe da mal als kleiner Schmaler durch die Lücken schlüpft und sich einen Quarterback versucht vorzunehmen. Und dann gibt's noch einen Import-Linebacker, der ist aber erst zur Sommerpause gekommen. Der kommt aus Norwegen von den, oh Gott.
Vålerenga Trolls.
Stark. Und der ist Interception-Leader.
Und Breakup-Leader und Tackle-Leader in der norwegischen Liga gewesen.
Richtig, genau, danke. Und er hat jetzt schon in den 3 Spielen, die er bisher für die Rebels gespielt hat, hat er schon 27 Tackle, 1,5 Sacks und 4 Tackle for Loss fabrizieren können. Also da haben sie sich einen guten Jungen geholt. Ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt erst kam.
Witziger Funfact. Der gute Mann heißt Atle Haaland, hast du ja gerade schon gesagt. Wenn man in die Stats bei den Rebels guckt, wird er unter Alte Haaland geführt. Also da hat jemand einen Buchstabendreher drin gehabt, der durchaus sehr witzig ist.
Ja, die Alte.
Hallo. Ja, aber auch unser eben vor uns vorgestellter Quarterback Tyquell Fields, der hat natürlich auch so die eine oder andere Anspielstation, unter anderem den Right Receiver Austin Osborne, der ist seines Zeichens 5 beste Receiver für Yards per Game, der macht nämlich durchschnittlich 88,1 Yard pro Spiel und hat insgesamt schon 55 Receptions, 793 Yards und 5 Touchdowns erzielen können.
Ja, aber das wird gut verteilt, der Ball, denn Lorenz Schäfer und Louis Kirby bekommen auch Pässe. Also 360 Yard, 412 Yard fängt der andere und die haben zusammen auch schon 7 Touchdowns gefangen. Also der Ball wird schön verteilt, ab und zu mal zur gegnerischen Defense, aber es wird gern geteilt. In Berlin wird gern geteilt.
Und das ist ja auch das Ding, wenn es mit dem Laufspiel nicht funktioniert, dann muss es ja irgendwo durch die Luft gehen. Da werden aber, denke ich mal, unsere Defense-Backs und Cornerbacks Augen aufhaben. Und wir haben es ja gehört, Kai Ludwig hat Bock auf einen Pick-Six mit Interception. Also nach der Interception. Hoffentlich. Ich kann mir das Spiel nur zu Hause von der Couch angucken. Du bist ja, wie gesagt, vor Ort. Wir sind gespannt, was am Wochenende passiert, ob wir uns endlich schon mal den zweiten Platz sichern können.
Genau, also irgendwo wäre es schade, wenn die Rebels absteigen würden, aber danach darf es jetzt nie gehen. Also die gehören schon, finde ich, auch in die erste Liga eigentlich mit dazu. Die sind ja schon lange da, aber ja, danach können wir nie gehen. Wir müssen das Spiel gewinnen, um unseren zweiten Platz sicher zu kriegen. Und das werden wir ins Auge fassen und sind noch klarer Favorit.
So ist es. Und in diesem Sinne werden wir uns für heute schon wieder verabschieden. Wir haben alles soweit im Kasten und ich hoffe, ihr seid fit für das kommende Spiel. Habt euch gefreut über das schöne Interview und dann seid ihr gespannt auf nächste Woche, bevor es wieder ins heimische Einsteiger startet.
Jawohl, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.